Im Sommer 2010 gab die Stadt Linz bekannt, dass sie durch eine europaweit einzigartige Initiative zur Open Commons Region werden möchte. Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung, Kulturschaffende, Wissenschaftler und Bildungseinrichtungen sollen dabei gemeinsam zum immateriellen Gemeingut des 21. Jahrhunderts beitragen, wie es in der Aussendung der Stadt heißt. Die Stadt Linz setzt damit ein Programm fort, das sie seit mehr als 5 Jahren verfolgt. 2005 wurden öffentliche WLAN-Hotspots für kostenlosen und unlimitierten Internetzugang eingerichtet. Seit 2009 stehen allen Linzerinnen und Linzern am Public Space Server gratis Speicherplatz, ein E-Mail-Postfach und Programme für die nicht kommerzielle Veröffentlichung von Inhalten im Internet zur Verfügung. Gemeinderat Christian Forsterleitner ist einer der Initiatoren der Open Commons Region Linz.
Wir haben gesagt, wenn den Bürgerinnen im öffentlichen Raum Gehsteige, Wege etc. von der Stadt und von einer Kommune zur Verfügung gestellt werden, so stellen wir uns auch vor, dass es so etwas wie digitalen öffentlichen Raum auch im Netz geben sollte. Und analog dazu ist es halt der Webspace, der dann zur Verfügung gestellt wird.
Ebenfalls im Jahr 2009 beauftragte die Stadt Linz das Institut für Personal- und Organisationsentwicklung der Johannes-Kepler-Universität, eine Studie über den Einsatz von Open-Source-Software in der Stadt zu erstellen. Im Zuge der Erhebungen weitete sich der Blick von freier Software auf freie Netze, freies Wissen und offene Lizenzen, erzählt Studienleiter Gustav Pomberger, Vorstand des Instituts für Wirtschaftsinformatik und Professor für Software Engineering.
Wir haben im Zuge dieser Studie den Fokus dann wesentlich ausgeweitet und haben uns nicht nur mit Open Source, sondern mit Open Commons, das heißt generell mit der Frage der immateriellen Gemeingüter auseinandergesetzt, mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren, Abhängigkeiten zu vermeiden, Eigeninitiativen zu fördern, Wirtschaft zu stärken, Wertschöpfung erzeugen, Transparenz herstellen und Rechtssicherheit schaffen.
Anlass zur Ausweitung war unter anderem eine Umfrage, bei der Politiker, Wirtschaftstreibende und Bürger gefragt wurden, ob sie den Begriff Open Source kennen und was er für sie bedeutet. Viele der Befragten assoziierten damit Kosteneinsparungen durch Open Source Software. Die Bedeutung von immateriellen Gemeingütern liege aber nicht nur in der Reduzierung von Kosten, sagt Gustav Pomberger, sondern auch in einer neuen Rolle des Staates.
Die ist eine andere als bei materiellen Gemeingütern. Der Staat soll sie nicht verwalten und gestalten, sondern durch Bewusstseinsbildung, durch zeitgemäße gesetzliche Rahmenbedingungen und durch gezielte Förderung dazu beitragen, dass sie entstehen und sich entwickeln können. Und das geht natürlich weit über Software hinaus. Man denke nur an Wikipedia als ein allen heute bekanntes immaterielles Gemeingut, das uns heute wertvolle Dienste leistet, das institutionell quasi ökonomisch wahrscheinlich hätte gar nicht hergestellt werden können. Man denke an so etwas wie OpenStreetMap, eine fantastische Initiative zur Kartografierung der Welt. Und wir haben eben dann vorgeschlagen, eine Open Commons Region, wo es darum geht, über die Software hinaus diesen Gedanken der gemeinsamen Nutzung und Veredelung von vorhandenen Gemeingütern voranzutreiben.
Dazu zählen neben der Verwendung von Open-Source-Software wie Linux, Drupal und vielen anderen auch freies Wissen, freie Kulturgüter, der freie Zugang zu Behördendaten oder die Nutzung von freien Lizenzen wie Creative Commons für Musik, Texte, Fotos und Lehrmaterialien. In den Linzer Schulen wurden bereits 950 Arbeitsplätze mit Open Office ausgestattet. Im Magistrat soll ebenfalls, wo es möglich ist, freie Software eingesetzt werden. Die Bürger werden außerdem Fotos, Karten und Daten der Stadt für nicht kommerzielle Zwecke frei nutzen und ihrerseits Materialien und Informationen für einen virtuellen Geschichts- und Kulturraum beisteuern können. Für Kulturschaffende, die ihre Arbeiten zur freien Nutzung zur Verfügung stellen, wird es spezielle Subventionen geben. Für Gustav Pomberger hat die Förderung der digitalen Gemeingüter eine mehrfache Bedeutung für die Wertschöpfung.
Da heute immer mehr Unternehmen, aber auch immer mehr private Personen im täglichen Leben erkennen, dass Information an sich ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Lebens geworden ist und viele Dinge einfach davon abhängen, dass die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar ist, stellt sich natürlich auch die Frage, Erstens, wie wird diese Information produziert, wer beherrscht sie und wer darf sie unter welchen Bedingungen konsumieren? Und dann sind wir schnell also bei dem Gedanken der immateriellen Gemeingüter und dann sind wir schnell bei der Frage, wem gehören sie und wie können wir sicherstellen, dass diese immateriellen Gemeingüter ständig im Hinblick auf ihre Qualität und Quantität wachsen. Und wenn wir das hernehmen, dann kommt man nahezu automatisch zu diesem Open Commons-Gedanken.
Jahrzehntelang hätten Wissenschaftlerinnen und Gemeinschaften dagegen gekämpft, dass die Gemeingüter totgeredet würden, sagt der US-amerikanische Autor und Aktivist David Bollier. Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Eleanor Ostrom und viele andere Forscherinnen und Forscher haben in zahlreichen Studien nachgewiesen, dass die Tragik der Allmende ein Mythos ist und die gemeinsame Verwaltung und Nutzung von Ressourcen sehr wohl funktionieren kann. Und nun gäbe es das Internet und es entstehe eine unglaubliche Fülle an gemeinsam produzierten und genutzten Ressourcen, freut sich David Bollier.
Das Internet ist voll von zweckmäßigen Commons, bei denen Leute ihren Code oder freie Software teilen. Es gibt Wikipedia, es gibt frei zugängliche Wissenschaftsmagazine. Tausende, ja Millionen verschiedene Commons werden im Internet geschaffen. Je mehr Leute dazu beitragen, umso mehr Wert entsteht. Natürlich unterscheidet sich das sehr von natürlichen Ressourcen, die dazu neigen, sich zu erschöpfen, aber nichtsdestotrotz. Die Idee, dass Menschen sich freiwillig zusammentun, um Ressourcen zu managen, funktioniert.
Historisch wurden mit dem Begriff Allmende Ressourcen wie beispielsweise Weiden, Wälder, Quellen oder Fischbestände bezeichnet, die von einer Gruppe von Menschen nach gemeinsam vereinbarten Regeln genutzt wurden. Gemeingüter können aber auch immaterielle Güter sein, wie eine Sprache, Musik oder die Methode zur Herstellung eines Impfstoffes. Im digitalen Zeitalter wurde für das leichtere Verständnis der Begriff Wissensallmende geprägt. Mehr und mehr setzt sich für digitale Gemeingüter jedoch der englische Begriff Commons durch. Warum, erklärt Felix Stalder, der sich als Lektor an der Zürcher Hochschule der Künste und als freier Medienforscher in Wien mit neuen Kulturtechnologien beschäftigt.
Also das Attraktive am Commons-Begriff ist, dass es einerseits sehr alte Ideen wieder neu aufnimmt und gleichzeitig sehr neue Phänomene und auch neue Ansätze verbinden kann. Es gibt natürlich fundamentale Unterschiede zwischen den traditionellen Allmenden und den neuen Commons im digitalen Kontext. Der Hauptunterschied ist, dass die alten Commons sich um endliche Güter gedreht haben, eben die Weide, die nur so und so viel Tieren quasi Heu geben kann, und damit das Problem organisieren mussten, wie verhindern wir die Übernutzung dieser gemeinsamen Ressource. Auf der anderen Seite die digitalen Commons, da gibt es keine Übernutzung, da kann jeder sich selber eine Kopie machen, das hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit der gemeinsamen Ressource. Hier ist das Problem also nicht die Übernutzung, sondern die Unterproduktion.
Unterproduktion bedeutet, dass Bedarf nach einer Ressource, sei es Software, Texte, Fotos, Musik oder Videos, besteht, sich aber jemand finden muss, der sie herstellt. Bei materiellen, natürlichen Commons müssen die Nutzer unter Umständen ebenfalls Arbeitsleistungen beitragen, also zum Beispiel Steine von der Alpweide entfernen oder die Fassung einer Quelle pflegen. Die eigentliche Ressource ist aber sozusagen immer schon da oder regeneriert sich von selbst. Trotzdem hält Felix Stalder es für wichtig, die alten und die neuen Gemeingüter unter einen gemeinsamen Begriff zu stellen und in einem größeren Zusammenhang zu betrachten.
Die Unterschiede zwischen den traditionellen Allmenden und den neuen Commons sind natürlich sehr groß. Aber indem wir einen gemeinsamen Begriff dafür suchen, rücken wir die Ähnlichkeiten ins Zentrum und sagen, die sind eigentlich mindestens so wichtig wie die offensichtlichen Unterschiede. Und die Ähnlichkeiten sind, dass es Formen der gemeinschaftlichen Organisation, eben einer Ressource ist, die daraufhin orientiert ist, der Gemeinschaft einen Nutzwert zu schaffen. Also sie sind weniger orientiert, Produkte herzustellen, die nachher verkauft werden. Und es ist genau diese dritte Position zwischen Staat und Markt, der gemeinsam ist und der, glaube ich, auch Teil der Renaissance oder Interesse an diesem Begriff ist, dass man aus dieser sehr alten und verbrauchten Dichotomie Staat versus Markt, dass man da ausbrechen will und sucht, ob es nicht andere Organisationsformen gibt, die vielleicht andere Perspektiven eröffnen.
Eine weltweit bedeutende Initiative, die das Wort Commons sogar im Namen trägt, ist das alternative Lizenzmodell für kreative Werke Creative Commons, das vor 10 Jahren vom Rechtsprofessor Lawrence Lessig von der Stanford Law School und anderen Personen in den USA gegründet wurde. Auslöser der Entwicklung von Creative Commons war ein US-Gesetz, mit dem das Urheberrecht ausgeweitet wurde, sodass Werke erst 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers gemeinfrei werden. Joey Ito, CEO von Creative Commons, erklärt, was das alternative Lizenzmodell ist.
Creative Commons ist eine Non-Profit-Organisation und wir haben Leute in rund 80 Ländern. Wir sind ein weltweites Netzwerk an Juristen, Wissenschaftlern und Technikern und wir entwickeln technische und juristische Werkzeuge, die Menschen und Firmen ermöglichen, ihre Inhalte legal mit anderen zu teilen. Das Problem derzeit ist, dass das Urheberrecht sehr strikt ist und wenn Leute ihre Werke miteinander teilen wollen, brauchen sie einen Vertrag. Es gibt viele Probleme mit Piraterie im Internet. Andererseits gibt es Urheber, die etwas teilen wollen, ohne einen Rechtsanwalt konsultieren zu müssen. Das ist sehr kompliziert. Deshalb versucht Creative Commons, das zu vereinfachen. Wenn Sie zum Beispiel ein Lehrer sind, der Lernmaterialien mit anderen Lehrern austauschen möchte, oder eine Wissenschaftlerin, die Forschungsergebnisse mit anderen teilen möchte, oder ein Blogger, der anderen erlauben möchte, seine Texte weiter zu verbreiten, dann ist es derzeit sehr schwierig darzustellen, was sie teilen und was sie verbieten wollen.
Right now, it's very difficult to express what you would like to share and then what you would like to prohibit.
Mit Creative Commons wurde ein Modell entwickelt, das es den Urhebern ermöglicht, einzelne Werke für bestimmte Zwecke freizugeben und andere nicht. Dafür wurden juristische Formulierungen entwickelt, dazu passende einfache Beschreibungen und Logos, sowie ein Code, den zum Beispiel Suchmaschinen finden können. Lawrence Lessig bezeichnet das als Lizenzen, die gleichermaßen von Juristen, von normalen Menschen und von Maschinen gelesen werden können. Statt All Rights Reserved, also alle Rechte vorbehalten, heißt es bei Creative Commons Some Rights Reserved.
Wir haben also die rechtlichen Lizenzen geschaffen, die jeder frei verwenden darf, und die technischen Instrumente, um sie in eine Website einzubinden. Unsere Nutzer sind zum Beispiel Wikipedia, das Weiße Haus oder Flickr. Viele Websites haben Creative Commons integriert. An Bilder, Blogartikel oder Musikstücke wird dann eine rechtliche Information angehängt, die sagt, du darfst das verwenden, aber du musst meinen Namen nennen. Oder du darfst das für nicht kommerzielle Zwecke verwenden. Oder du darfst das verwenden, aber nicht verändern. Wir bieten also eine Infrastruktur für das Teilen.
Kreative Arbeiten mit anderen zu teilen, also auszutauschen, weiterzuentwickeln, zu verändern und wieder zu veröffentlichen, ist eine beliebte Praxis im digitalen Zeitalter. Früher haben Maler, Bildhauer, Architekten oder Musiker Werke anderer abgemalt, nachgebaut oder in ihre Kompositionen übernommen. Heute geschieht das alles elektronisch. Jede Kopie, und sei sie nur ein winziger Ausschnitt aus einem Bild oder Musikstück, ist für das Urheberrecht jedoch genehmigungspflichtig. Wer heutzutage kreativ sein wolle, müsse deshalb jedes Mal um Erlaubnis fragen, sagt Joey Ito.
Um Erlaubnis zu fragen, heißt eigentlich nur, darf ich das verwenden? Wenn Sie jetzt beim ORF arbeiten, dann müssen Sie dafür aber einen Juristen anheuern, der einen Vertrag aufsetzt. Ich bin Japaner, ich kann nicht Deutsch, ich bräuchte also auch einen Übersetzer. Der Vertrag, der mir erlaubt, diese Sendung in Japan auszustrahlen, würde damit ca. $1,000 kosten. Das ist extrem teuer und steht oft in keinem Verhältnis zum Wert des Werkes. Wir können heutzutage also technisch gesehen sehr einfach teilen, aber die rechtlichen Kosten sind sehr hoch. Creative Commons ist auf das Urheberrecht draufgebaut. Es ist so etwas wie ein User Interface dafür. Das Urheberrecht ist sehr schwer zu verstehen. Deshalb haben wir 6 einfache Lizenzen entwickelt, die innerhalb des Urheberrechts gültig sind. Creative Commons ist nicht gegen das Urheberrecht. Es wurde entwickelt, damit man das Urheberrecht einfacher benutzen kann und nicht jedes Mal einen Anwalt braucht.
Creative Commons is designed to use copyright and make copyright easier to use, so you don't have to hire a lawyer every time.
Creative Commons ist selbst ein Gemeingut und es hilft dabei, viele digitale Gemeingüter zu schaffen, die nach vereinbarten Regeln von anderen Menschen genutzt werden dürfen. Mittlerweile stehen mehr als 150 Millionen Fotos auf der Fotoplattform Flickr unter einer Creative Commons Lizenz. Gilberto Gil hat seine Musik neu aufgenommen, um sie unter Creative Commons veröffentlichen zu können. Die Bands Nine Inch Nails und Radiohead haben Musik unter Creative Commons ins Netz gestellt. Auch Unterrichtsmaterialien, wissenschaftliche Publikationen und der Fernsehsender Al Jazeera verwenden Creative Commons. Doch werden sich alle Nutzer an die Lizenzvorgaben der Urheber halten? Oder wird es Trittbrettfahrer geben, die die Freigebigen ausnützen? Bei lokalen, natürlichen Gemeingütern ist es relativ einfach zu erkennen, wer die Regeln übertritt. Was macht man jedoch bei einer weltweiten, unbekannten Nutzergruppe im Internet? Kein Problem, meint Commons-Aktivist David Bollier.
Sogar online, wo man nicht unbedingt alle Leute einer Community kennt, gibt es eine Ethik, es gibt Regeln, es gibt Möglichkeiten, sogenannte Trolle am Vandalismus zu hindern. Es gibt also Wege, die Commons zu managen. Das ist kein Freiraum, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Ich glaube, dass die Ökonomen die Augen öffnen und erkennen müssen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, mit Ressourcen umzugehen, jenseits von Markt und Staat. Für traditionelle Ökonomen ist das eine Offenbarung, dass man den Markt nicht braucht, um nützliche, innovative Dinge zu entwickeln.
And this is a revelation to a lot of traditional economists that you don't have to have the market to create useful, innovative things.
Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia, die von unzähligen Freiwilligen ehrenamtlich geschrieben, bebildert, verwaltet und gepflegt wird. Wikipedia wurde im Jahr 2001 von Jimmy Wales und Larry Sanger gegründet und basiert auf dem Wiki-System, das jedem Nutzer erlaubt, auf einfache Weise online Artikel zu erstellen oder zu verändern. Wikipedia gibt es mittlerweile in 279 Sprachen und es gibt rund 18 Millionen Artikel. Wikipedia ist ein typisches Commons. Jeder darf die Enzyklopädie kostenlos verwenden und unter Angabe der Autoren und der freien Lizenz kopieren. Eine große Gruppe von Menschen trägt etwas dazu bei und es gibt sehr ausführliche Regeln, die garantieren sollen, dass eine hohe Qualität erreicht und gehalten wird. Derartige Leistungen gratis zu erbringen, ist durch das Internet und andere digitale Technologien möglich geworden, sagt der Medienforscher Felix Stalder.
Was Wikipedia, aber auch freie Software und ganz viele andere Sachen gezeigt haben, ist, dass über intelligente Kollaborationsplattformen oder Tools es möglich ist, sehr große Aufgaben in sehr viele kleine Arbeitseinheiten aufzugliedern und diese dezentral von unterschiedlichen Personen quasi ausführen zu lassen. Also an einem Artikel in Wikipedia schreiben oft Dutzende von Personen über die Zeit. Also das heißt, diese Riesenaufgabe, eine Enzyklopädie zu schreiben, ist in hunderttausende Kleinaufgaben verteilt worden und die sind jeweils so klein, dass jemand bereit sein kann und fähig sein kann, das unabhängig von einem Erwerbsinteresse ausführen zu können. Und das ist etwas, was neu ist, was darauf hinweist, dass über das Internet, über digitale Koordination Aufgaben, die bisher in einer ganz bestimmten Art und Weise eben über den Staat, über den Markt gelöst werden müssen, jetzt von einer verteilten, sich selber organisierenden Interessengemeinschaft gemacht werden können, oftmals ohne finanzielle Absicht.
Was Wikipedia auch gezeigt hat, ist, dass es immer schwierig und oftmals auch von Konflikten begleitet ist, für große Gemeinschaften Regeln zu vereinbaren. Um die Qualität zu sichern, Vandalismus zu verhindern und Fehler rasch entdecken zu können, hat die Wikipedia-Gemeinschaft im Laufe der Zeit immer mehr Regeln und Restriktionen eingeführt, die vielfach auch zu Kritik und Spott und Hohn geführt haben. Kritisiert wurde auch, dass die Zahl der männlichen Autoren überwiegt und ein gewisser Typ Mensch besonders häufig unter den Autoren zu finden ist, der gerne als Nerd bezeichnet wird. Andererseits leisten die Wikipedianer und andere Commoners Unglaubliches für die Menschheit. Darf man sie also überhaupt kritisieren? Felix Stalder meint, ja.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht allzu viel so Selbstmythologisierung betreiben. Also nur weil etwas gemeinschaftlich ist, heißt es noch nicht, dass es konfliktfrei ist. Und heißt es noch nicht, dass es nicht gewisse Personen oder gewisse Gruppen oder gewisse Fähigkeiten auch aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden oder andere überdurchschnittlich stark gefördert werden. Ich denke, das ist zunächst mal eine Bewusstseinswerdung oder ein notwendiger Schritt, diejenigen, die in diesen Gemeinschaften drin sind, genauer zu verstehen, wie sie selber als Gemeinschaft strukturiert sind und welche Probleme diese Strukturierung aufwirft, einerseits eben in Frage von Ausschluss, andererseits in Frage von der Demokratie in der internen Entscheidungsfindung.
Diesbezüglich auffällig ist zum Beispiel die Gemeinschaft der Entwickler freier Software. Der Anteil der engagierten Entwicklerinnen beträgt nur 2%, während der Frauenanteil bei den Informatikstudierenden bei 20% liegt. Das sei garantiert ein Verlust, meint Felix Stalder. Wenn die Herstellung von digitalen Gütern in Form von Commons in Zukunft ausgeweitet werde, müsse man auf die Gefahr der Bildung allzu homogener Gruppen kreative Antworten finden. Dass sich die digitalen Commons stärker verbreiten sollten, hält Felix Stalder jedenfalls für wichtig.
Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass es sehr viele verschiedene Commons gibt. Dass diejenigen, die in einem Commons keinen Platz finden, weil sie dort nicht reinpassen, die Möglichkeiten haben, sich in anderen Projekten zu engagieren. Ich glaube, diese Möglichkeit, sich in einem größeren Projekt zu engagieren, zu merken, dass man Teil einer größeren Gemeinschaft ist, die etwas herstellt, das vielleicht für noch eine größere Gruppe von Personen nützlich und positiv bewertet ist, das, glaube ich, ist eine gesellschaftlich wichtige Erfahrung. Wir haben im Moment die Tendenz, alles muss Elite sein, die Bildung ist Elitebildung und Eliteforschung und so, eigentlich nur noch einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung als wirklich relevant zu sehen. Und da Formen zu finden, in denen eben ein größerer Personenkreis eingebunden werden kann, in gesellschaftliche Produktion auch in einem positiven Sinn eingebunden werden kann und nicht nur als Endverbraucher oder zu administrierende Sozialfälle, denke ich, hat ein großes Potenzial, auch gewisse gesellschaftliche Strukturen, die am Zerbröseln sind, die alten Vereine, die Kirchen, die Gewerkschaften, und da neue Gemeinschaftsfelder zu eröffnen.